Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 23. April und wir sprechen über die Rückkehr der alten Börsendinos, die schier unendliche Rallye der Halbleiteraktien und wir klären, welche Unternehmen profitieren werden, wenn der Iran-Konflikt endlich vorbei ist. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die gegenseitige Blockade der USA und des Iran in der Straße von Hormuz trübt natürlich weiter die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Konflikts und so geht es heute mal wieder mit dem Ölpreis weiter bergauf, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie die letzten Tage. Heute verteuerte sich der Rohstoff nur in Anführungszeichen um 1% auf 103 Dollar je Barrel. Es reichte natürlich trotzdem, um die Börsen in Asien und auch in Europa ins Minus zu drücken. Der Nikkei übersprang eigentlich heute Morgen schon kurzzeitig zum allerersten Mal die Marke von 60.000 Punkten, beendete den Tag dann aber doch fast 1% im Minus.
Der Stoxx 600 mit den 600 größten europäischen Aktien hält sich heute besser als der DAX mit einem Mini-Plus von 0,1%, während der deutsche Leitindex 0,2% verlor. Das lag vor allem an einigen Ausreisern nach oben bei europäischen Großkonzernen nach guten Zahlen, die heute wieder mehr im Vordergrund standen als das geopolitische Getöse.
Und das tut ja irgendwie auch mal ganz gut, ne? Zu den Spitzenreitern im Stoxx 600 gehörte heute übrigens der Dino L'Oreal und ST Micro Electronics mit einem Plus von 9% und 14%. Der französische Kosmetikkonzern glänzt ja seit Jahren eher nicht mehr so wirklich an der Börse. Auf 3-Jahres-Sicht, habe ich vorhin noch mal nachgeschaut, liegt die Aktie immer noch 15% im Minus. Aber heute überraschte L'Oreal mit dem stärksten Quartalswachstum seit 2 Jahren. Um 7,6% wuchs der organische Umsatz, also ohne die ganzen Zukäufe und Abflüsse. Analysten hatten nur mit 3% gerechnet.
Tja, wer hätte gedacht, dass der Dino noch so mobil ist? Ja. Auch ST Microelectronics war eine überraschende Erholungsrallye, die an der Börse schon im November vergangenen Jahres startete. Der französisch-italienische Halbleiterhersteller spürt weiter eine deutliche Belebung der Nachfrage, vor allem nach Halbleitern für KI-Rechenzentren. Im ersten Quartal steigen die Erlöse um mehr als 20%. Der operative Gewinn hat sich verzwanzigfacht auf 70 Millionen Euro. Im laufenden zweiten Quartal soll das Tempo noch zunehmen, verkündete das Unternehmen heute.
Von der ganzen Nummer profitierte auch der deutsche Wettbewerber Infineon und konnte sich damit heute auch an die Spitze des DAX setzen mit einem Plus von fast 9%. Und damit gelang Infineon, ohne dass sie selber heute was dazu beigetragen haben, durchaus Historisches, denn erstmals seit dem Jahr 2000, also dem Höhepunkt der Dotcom-Blase, ich erinnere mich, da habe ich schon für Focus Money geschrieben, kletterte die Aktie heute erstmals über die Schwelle von 50 Euro. Damit ist natürlich die Hoffnung und auch die Fallhöhe, das ist ehrlicherweise ziemlich groß, dass Infineon ähnlich stark vom Halbleiterboom profitiert. Den Beweis darf das Unternehmen dann Anfang Mai antreten, wenn es seine Quartalszahlen vorlegt.
Dir ist natürlich schon klar, Peter, dass du damit ein Stück weit auch zu den Dinos zählst, wenn du das Comeback von Infineon miterlebt hast.
Ich muss gestehen, ja, das ist leider so.
Sprechen wir noch kurz über einen anderen Dino, über den Börsendino Nokia. Auch der zählte heute zu den Aktien mit großen Kursausschlägen. Fast 9% verteuerten sich die Finnen heute. Die Zahlen, die Nokia lieferte, waren eigentlich wenig spektakulär. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 4%, aber die Wachstumsstory stimmt wieder. Nokia verstärkt sein Geschäft rund um das Thema KI und wächst stark dank Cloud-Anbietern und KI-Entwicklern. Hier hoben die Finnen daher ihre Wachstumsprognosen massiv an. Bis 2028 erwartet Nokia mit dieser Kundengruppe ein Umsatzwachstum von 27% pro Jahr. Bislang lag die Prognose bei 16%. Dank KI erfindet sich Nokia also endlich wieder neu und das überaus erfolgreich. Von Gummistiefeln über die erste Handy-Generation bis zum KI-Netzwerk-Dienstleister. Was für eine Reise.
Ja, wer hätte das gedacht? Tja, und es gibt noch ein paar Schwergewichte und eigentlich auch schon fast Dinos, in dem Fall aus der Schweiz, die heute zu den großen Gewinnern an den Börsen gehörten. Und zwar sind das Roche und Nestlé, jeweils mit einem Plus von mehr als 4%. Beide lieferten Zahlen deutlich über den Erwartungen der Analysten. Nestlé scheint nach schwierigen und natürlich auch skandalbehafteten Zeiten so langsam in die Erfolgs- und Wachstumsspur zurückzufinden. Der Pharmakonzern Roche ist eigentlich ziemlich stabil unterwegs, ja auch schon seit langer Zeit, spürt aber dann doch etwas den starken Schweizer Franken.
Mitverantwortlich für das Minus im DAX wiederum ist heute das Schwergewicht SAP. Fast 6% ging es bergab. Und das ganz ohne große Nachrichten. Der Softwarekonzern bringt heute Nacht um 22 Uhr seine Zahlen für das erste Quartal. Wir erinnern uns kurz an das letzte Mal, als SAP Zahlen lieferte. Da ging es an einem Tag 16%. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall eine wahnsinnige Klatsche. Dieses Mal vor den Zahlen sind wohl einige verunsichert, ob es eben eine neue Enttäuschung geben könnte. Innerhalb eines halben Jahres hat SAP nun mehr als 40% seines Börsenwertes verloren. Die Angst vor der KI-Disruption könnte die Waldorfer also weiterhin nach unten treiben.
Absolut, ja. Ich ehrlicherweise würde die heute auch nicht unbedingt im Depot haben wollen. Aber das ist ja nur eine persönliche Anmerkung. So, einen großen Ausreißer nach unten haben wir noch aus Deutschland. Und zwar Sartorius präsentierte eigentlich recht solide Zahlen fürs erste Quartal. Labor- und Pharmaausrüster hatte mit negativen Währungseffekten zu kämpfen, weshalb die operative Marge knapp unter den Konsensschätzungen des Marktes daherkam. Immerhin soll das zweite Halbjahr deutlich besser werden. Dennoch verlor die Aktie heute mehr als 9% an Wert. Da muss man auch fairerweise dazu sagen, dass die Aktie in den letzten Wochen schon um mehr als 20% zugelegt hatte und da es sicherlich jetzt auch mal ein paar Gewinnmitnahmen gab.
Wenn du schon von Fallhöhe sprichst, dann nutzen wir die doch und springen einmal in die USA und sprechen über den S&P 500 und den Nasdaq 100. Die hatten beide gestern noch ein neues Allzeithoch erreicht in der Nacht. Zu Handelsbeginn setzte es daher erstmal ein paar Gewinnmitnahmen, die aber nach 2 Stunden auch schon wieder aufgeholt waren. Der S&P 500 ist erneut leicht im Plus, der Nasdaq 100 bei plus minus null aktuell.
Ja, und auch heute heißt in den USA wieder Software gegen Halbleiter- oder Chip-Werte, während erste Reihe immer wieder weiter gedrückt werden, das ganze Jahr über schon, wegen natürlich der KI-Sorgen. Und teilweise auch, muss man dazu sagen, wegen überschaubarer Zahlenwerke geht's mit den Halbleitern weiter durch die Decke. Entsprechend sind die Top- und Flop-Listen heute auch in den USA gestrickt. Ganz vorne dabei sind Texas Instruments, On Semiconductor und Microchip Technologies, während auf der Verliererseite ServiceNow mit minus 16% und IBM mit einem Minus von 8% zu finden sind.
Texas Instruments legte hingegen um fast 20% zu, heute nach starken Zahlen, die gestern nachbörslich bekannt geworden sind. Es war der beste Tag bislang für die Aktie seit rund 26 Jahren. Umsatz und Gewinn lagen deutlich über den Erwartungen. Die Prognosen für das laufende Jahr sind ebenfalls besser, als die Analysten gedacht hatten. IBM dagegen enttäuschte mit seinen Zahlen, obwohl der Umsatz kräftiger zulegte als gedacht, sind Investoren verunsichert, da das Wachstumstempo im Vergleich zu den vergangenen Quartalen deutlich nachlässt. Stichwort Fallhöhe an der Stelle wieder. Vor allem in der Cloud-Sparte Red Hat und bei KI-Werkzeugen mit Watson X hat die Dynamik bei IBM kräftig nachgelassen.
Und ich stelle auch da gerade wieder beim Thema Dino fest, dass zu der Zeit ich auch schon hier war, als Texas Instrument das letzte Mal so durch die Decke ging, auch wenn ich mich natürlich nicht dran erinnere.
Alles schon mal da gewesen.
Genau. Über die Tesla-Zahlen müssen wir natürlich auch irgendwie noch kurz sprechen, da kommen wir gar nicht so drum rum. Wobei man auch sagen muss, das war eigentlich schon fast geräuscharm im Vergleich zu den ganzen letzten Bilanzpräsentation, kennt man so eigentlich alles gar nicht, aber alles in allem auch nicht so wirklich überzeugend, was Elon Musk da seinen Aktionären angeboten hat gestern. Der Umsatz im ersten Quartal stieg um 16%, der Nettogewinn um 17%, das war eigentlich immerhin schon mal ganz gut. Auch, dass das Unternehmen einen positiven Cashflow von 1,4 Milliarden Dollar präsentierte, denn Analysten hatten eigentlich damit gerechnet, dass Tesla erstmals seit 2 Jahren Cashflow negativ werden könnte. Auf der Negativseite standen dann wiederum die Autoverkäufe. Zwar wuchs der Fahrzeugabsatz im ersten Quartal um 6%. Es war dennoch das zweitschwächste Verkaufsquartal seit 4 Jahren. Also alles in allem waren die Aktionäre eher enttäuscht und die Aktie verlor heute zwischenzeitlich roundabout 4%.
Obwohl man bei Tesla ja eigentlich schon von dem Gegenteil von Flughöhe sprechen konnte. Wenn du von so einer niedrigen Basis kommst, ist es ja eigentlich erstmal leicht zu überzeugen, aber
so ist es.
Die Analysten haben es eingepreist, die Aktionäre haben sich mehr erhofft. Tesla ist eben nach wie vor sehr viel Hype.
Ja.
Bei American Airlines, da war es so, dass die Aktie bzw. Unternehmen es seinen Konkurrenten nachgemacht hat und die Prognosen für das Gesamtjahr zusammengestrichen hat. Natürlich, auch da war der Grund die hohen Öl- und damit auch die Treibstoffpreise. United Airlines hatte das schon vorgemacht Anfang der Woche. Aber anders als bei United war der Markt nicht mehr so überrascht bei American Airlines. Und die Reduktion der Ziele war auch nicht ganz so groß, das muss man dazu sagen. Während United diese Woche dafür abgestraft wurde, gab es bei American Applaus von der Börse. Die Aktie legte heute um mehr als 4% zu.
Und abschließend gibt's noch einen Kontrast aus dem Bigger Picture, dass die Wirtschaft in den USA und in Europa, insbesondere natürlich hier in Deutschland, unterschiedliche Planeten sind. Das ist jetzt nicht wirklich neu, glaube ich, für uns alle. Vor allem die letzten 2 Jahre waren da sehr sinnbildlich. Und der Iran-Krieg, der verschärft das alles deutlich noch. Denn die Stimmung in der Wirtschaft driftet diesseits und jenseits des Atlantiks immer weiter auseinander. Heute kamen die Einkaufsmanager-Indizes für den April. Das ist ein ziemlich wichtiger Index, ja, für den Zustand der Wirtschaft, gilt als sehr wichtiger Frühindikator. Und während das Barometer in Deutschland auf ein 16-Monats-Tief von 48,3 Punkten sank nach 51,9 Punkten,
stieg der Einkaufsmanager-Index in den USA deutlich stärker als gedacht. Der Gesamtindex für das verarbeitende und das Dienstleistungsgewerbe erhöhte sich auf 54 Punkte und lag damit über den Märzwerten und auch über den Erwartungen der Volkswirte. Damit zeigt sich die US-Wirtschaft also weiter resilient, während Deutschland unter die Wachstumsschwelle von 50 gerutscht ist, das ist also der magische Wert, also eher mit einer Verringerung der Wirtschaftsleistung rechnet. Ist schon bittere Ironie, dass die Amis diesen Krieg der Weltgemeinschaft aufgebrummt haben, aber gleichzeitig vergleichsweise gut dastehen und in Deutschland geht's bergab.
Definitiv, ja.
Geldidee. Inspiration für dein Depot und deinen Geldbeutel.
Mal ist die Straße von Ormuz auf, dann ist sie wieder zu. Mal ist der Iran, der den Verkehr aufhält, dann sind es wieder die Amis. Oder es sind auch alle beide. Man könnte irgendwie deshalb auch von Schrödingers Straße sprechen, weil es manchmal so scheint, als sei die Meerenge gleichzeitig offen und irgendwie auch geschlossen. Versteht, der US-Präsident Donald Trump hat den Waffenstillstand zwischen den USA und Israel auf der einen und Iran auf der anderen Seite in der Nacht auf Dienstag nur verlängert. Vorbei ist der Krieg aber natürlich noch nicht.
Trotzdem wollen wir heute mal über ein Friedensszenario sprechen und darüber, welche Unternehmen davon profitieren würden, welche Aktien sich Anleger also schon jetzt ins Depot legen könnten. Ein wichtiger Disclaimer vorweg, das sind schon eher spekulative Ideen und wie immer ist das natürlich auch keine Anlageempfehlung.
Absolut. Wenn man aber mal sich auf die Suche danach macht, welche Aktien auf dem Sprung sind für den Fall, dass das Kriegsgebrüll endlich wieder schweigt, landet man zwangsläufig natürlich bei den Verlierern dieses Konflikts, also den Unternehmen, deren Aktien in den vergangenen Wochen des Irankrieges eingebrochen sind. Die UBS hat da eine kleine, feine Liste zusammengestellt.
Um die Auswahl einzuschränken, hat die Schweizer Großbank bzw. ihre Strategen haben drei Kriterien festgelegt, und zwar die Rohstoffabhängigkeit eines Unternehmens von Lieferungen aus dem Nahen Osten, die Preissetzungsmacht dieses Unternehmens und die Anfälligkeit gegenüber früheren Versorgungsschocks.
Genau, weil sonst hatten wir einfach keinen Hebel logischerweise auf ein Ende des Konflikts, und dann wäre das jetzt hier auch keine spannende spekulative Geldidee. Stehen geblieben sind die Namen von Royal Caribbean, Southwest Airlines, UPS und, durchaus für mich überraschend, Procter & Gamble. Und die Namen gehen wir jetzt der Reihe nach, würde ich sagen, einfach mal mit euch durch.
Der Aktienkurs von Royal Caribbean hat während des Irankriegs um rund 9% nachgegeben. Als Kreuzfahrtanbieter ist der Konzern natürlich besonders abhängig vom Ölpreis. Als am Freitag der Iran verkündet hat, dass er die Straße von Hormuz öffnet, was er dann nicht lange gehalten hat, aber da war es eine positive Nachricht. Und durch die Straße von Hormuz, durch die bekanntlich so viel Öl- und Gaslieferungen verschifft werden, schoss die Royal Caribbean Aktie um 11% nach oben. Auf diesem Niveau steht sie auch heute ungefähr. Es könnte also sein, dass die mögliche Upside für diese Aktie nicht mehr so ganz groß ist.
Und als zweiten Tipp nannte UBS die Aktie von Southwest Airlines, die während des Krieges in der Spitze sogar um mehr als 25% gefallen ist, sich seitdem aber wieder ein ganz klein bisschen erholt hat. Bei Southwest kommt hinzu, dass der UBS-Analyst die Aktie im Februar noch eine Empfehlung ausgesprochen hatte. Der Experte prognostizierte, dass die Airline wegen höherer Gebühren auch höhere Gewinne einfahren könnte.
Von uns kommt aber der vorsichtige Hinweis, dass die Aktie ziemlich volatil ist. Am Freitag hat Southwest Airlines 10% gewonnen, seitdem aber wieder 15% verloren. Einen Vorteil hätte das aber: für einen Rebound, für einen Turnaround wäre jetzt wieder etwas mehr Platz, vor allem wenn man das mit Royal Caribbean vergleicht.
Ja, definitiv. Aber es ist eben da auch deutlich mehr Hebel drin, und da macht es irgendwie auch mehr Spaß. Ziemlich viel auf und ab, könnte man sagen. Also kommen wir mal noch zu einem etwas stabileren Unternehmen. Da würde ich jetzt mal als erstes den Paketzulieferer UPS rauspicken von dem, was da noch übrig geblieben ist. Im Januar und Februar hatte die UPS-Aktie noch 17% gewonnen. Während des Irankrieges ging es etwa genauso stark wieder bergab. Die Schweizer sind von UPS jedenfalls ziemlich überzeugt. Der UBS-Analyst schrieb im Februar, der Aktienkurs sei unterbewertet, wenn man auf den Gewinn von UPS in den vergangenen Quartalen schaut.
Ja, und wir hatten es angekündigt, auch der US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble war einer der Favoriten, die die Schweizer Großbank genannt hatte. Bei Procter & Gamble war es so, dass man 14% unter dem Niveau stand, das man eigentlich vor dem Irankrieg erreicht hatte, und auch ebenfalls in den ersten zwei Monaten kräftig dazugewinnen konnte. 17% waren es in dem Fall. Das heißt, auch Procter & Gamble ist da ein Kandidat für einen Turnaround. Das war es von der Schweizer Großbank. Damit wechseln wir mal von der Analyse der UBS zu einer Analyse von unserem geschätzten Kollegen Jens Masur. Der hat nämlich einen Text dazu geschrieben, welche Aktien von einer schnellen Deeskalation profitieren könnten. Jens sieht da vor allem die Reisebranche vorne, aber auch Airlines und Airports würden besonders stark davon profitieren.
Der erste seiner drei Gewinner ist Booking. Kennt natürlich jeder, den Betreiber von Booking.com, Marktführer, was das Buchen von Hotels, Ferienwohnungen im Internet angeht. Auch für die Booking-Aktie ging es während des Krieges recht steil bergab.
Vor kurzem hatte das Unternehmen noch einen 25:1 Aktien-Split durchgeführt. Das macht die Booking-Aktie zunächst mal auf jeden Fall optisch attraktiver für Privatanleger, nachdem sie jetzt weniger als 200 € kostet. Außerdem hatte OpenAI-Chef Sam Altman vor kurzem angekündigt, die Pläne für Direktbuchungen über ChatGPT zurückzufahren, was für Booking natürlich eine große Erleichterung war. Dazu kommen Rekordbuchungen im vierten Quartal, ein starker Cashflow und viel Liquidität, die der Konzern für Aktienrückkäufe und Dividenden nutzen möchte.
Ja, definitiv ein solider Move. Jens, zweiter Tipp übrigens ist Airbus. Größte Flugzeugbauer hat derzeit randvolle Bücher mit einem Rekordauftragsbestand von 9000 Maschinen. Das war Stand Ende März. Die Aktie legte am vergangenen Freitag, als die Straße von Hormuz zumindest mal für 24 Stunden irgendwie so einigermaßen geöffnet schien, auf 181 Euro zu. Ist seitdem wieder auf unter 170 gefallen, zum Rekordhoch von Mitte Januar. Da stand die Aktie noch bei gut 220 Euro, ist damit ziemlich viel Luft.
Also auch ziemlich viel Fantasie für Anleger. Da mache ich noch schnell den dritten Tipp. Das ist der Flughafenbetreiber Fraport. Laut Morningstar ist er aktuell in seiner Erntephase, was den Investitionszyklus des Unternehmens angeht. 2027 soll ein Jahr mit erheblicher Cashgenerierung werden, haben die Finanzexperten von Morningstar ausgelobt. Bislang war es das noch nicht. Den Treibstoffrisiken und dem Lufthansa-Streik unter anderem ist da zu danken. Aber vielleicht kommt bei einem Friedensschluss ja doch noch Euphorie auf und es wird dann auch das erhoffte, ja, die erhoffte Erntephase für Fraport.
Ich bin gespannt. Und für den Fall, dass der Krieg doch noch eine Weile dauert, genau, da kann ja niemand so richtig von uns vorhersagen, hat übrigens unser Kollege Jens auch noch seine drei Favoriten gekürt für dieses Szenario. Den Text dazu findet ihr natürlich auf Focus Plus. Den Link dazu packen wir euch wie immer in die Shownotes. So, und abschließend
An dieser Stelle noch ein besonderer Hinweis beziehungsweise eine Programmempfehlung von uns für unsere Mission Money Hörer.
So ist es, denn am 6. Mai um 18 Uhr findet ein neues Small Cap Webinar statt. Ich werde mit meinem Kollegen Andy Körner, das haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, unserem absoluten Nebenwertepapst der Focus Money Redaktion, dem werde ich mal auf den Zahn fühlen für euch und ihm seine spannendsten Small Cap Empfehlungen entlocken.
Unter dem Motto krisenresistente Aktien mit bis zu 120% Kurspotenzial werden Peter und Andy sich Small Caps vornehmen, die weitgehend resistent gegen exogene Schocks sind, wie steigende Ölpreise oder geopolitische Krisen, wie wir sie aktuell erleben. Außerdem verrät Andy seine Aktienperlen mit überdurchschnittlichen Kurschancen und Peter und Andy werden natürlich die Gesamtsituation analysieren, ist ja klar, und warum Small Caps gerade in turbulenten Zeiten einen Blick wert sind.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein ziemlich spannender Talk und ich freue mich auch richtig drauf. So, und ich denke, ihr könnt da auch richtig was mitnehmen davon. Meldet euch also unbedingt an. Das Webinar ist natürlich kostenlos für euch, aber aus Kapazitätsgründen müssen wir die Plätze etwas begrenzt halten. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr in unseren Shownotes, selbstverständlich. So, und ich würde sagen, jetzt schwingen wir uns in den wohlverdienten Feierabend. Sagen wir immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren dieses Podcastes. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Bis morgen. Schönen Abend.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können. We'll be right back.